Liebe Geschwister, einige von uns haben heute ihren letzten Ferientag. Es betrifft vielleicht nicht jeden, aber für manche von uns beginnt dann morgen wieder die Schule. Und wenn du vielleicht nicht selbst davon betroffen bist, ich glaube, es kann sich jeder so ein bisschen in diese Situation hineinversetzen und kennt das noch aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend. Da beginnt ein neues Schuljahr, da sind die Sommerferien vorbei. Da gibt es eine gewisse Spannung, was werden wir für Lehrer bekommen, wie sieht der Stundenplan aus. Man ist motiviert, etwas zu lernen oder motiviert wenigstens seine Freunde wieder zu treffen und beginnt so dieses neue Schuljahr. Und dann gibt es da so ein Phänomen. So ein Phänomen, das so gerade nach so einer längeren Ferienpause dann immer wieder zu beobachten ist. Und ich glaube, ihr könnt euch sicher auch an diese Dinge erinnern, dass ihr dann so nach den Ferien in der ersten Mathematikstunde oder Physik- oder Englischstunde da sitzt und merkt, irgendwie in diesen paar Wochen habe ich ganz schön viel vergessen. Ich weiß nicht mehr so richtig genau, also vor den Ferien fiel mir es noch leicht oder ich konnte das wenigstens, aber jetzt ist irgendwie wie ausgelöscht, wie weggeblasen und manches einfach weit ins Hintertreffen geraten. Und was mir vor ein paar Monaten noch leicht fiel oder nicht so schwer, gelingt mir jetzt kaum noch. Und es ist erstaunlich, wie schnell wir Menschen vergessen können. Und wie viel wir vergessen können. Manche von uns, die vielleicht schon ein bisschen länger aus der Schule heraus sind und so an manche Schulfächer sich zurückerinnern, merken, oh, ich weiß nicht mehr so richtig genau, was ich früher mal konnte. Man hat vor ein paar Jahren in Deutschland mal eine Untersuchung gemacht und die Erwachsenen so zwischen 18 und 64 Jahren untersucht in einer wissenschaftlichen Studie und tatsächlich festgestellt, in dieser Altersgruppe Erwachsener in Deutschland gibt es 2,3 Millionen Menschen, die nicht lesen können, Analphabeten, ungefähr 4%. Und weitere 7,5 Millionen Menschen, das sind immerhin 14%, sind sogenannte funktionale Analphabeten, die zwar ein bisschen Buchstaben entziffern können, vielleicht ihren Namen schreiben, aber bei weitem keinen Text lesen können. Und es mag unterschiedliche Gründe geben, aber viele von diesen konnten das mal. Sie hatten es in der Schule gelernt und wieder verlernt. Ich finde eine erschreckend hohe Zahl. Und irgendwie scheint die Situation, in die der Schreiber des Hebräerbriefs die Leute damals anspricht, so ein bisschen ähnlich gewesen sein auf geistlicher Ebene. Auch dort hatten die Empfänger, die diesen Brief zuerst bekommen hatten, ganz ähnliche Probleme. Irgendwie sind sie in ihrem Glaubensleben so ein bisschen stehen geblieben und haben manches vergessen. Ja, manches sind weniger voran und gekommen, als sie mehr oder weniger eigentlich ein bisschen rückwärts gegangen sind. Und deshalb tadelt der Schreiber hier die Hebräer, an die er diesen Brief schreibt, mit sehr strengen Worten. Wir haben davon schon mal gehört, im 5. Kapitel, in dem 12. Vers sagt er, während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, ihr seid schon so lange gläubig, ihr seid schon so lange Nachfolger Jesu, eigentlich müsstet ihr schon Lehrer sein, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Wir müssten eigentlich nochmal von ganz vorne anfangen und das Alphabet lernen. Ein ziemlich heftiger Tadel. Und dabei hatten sie einen sehr guten Start und eine sehr gute Grundlage, auf der sie begonnen hatten. Und auf diesem Grund sollte der Glaube eigentlich hervorragend gedeihen können und gute Glaubensfrucht hervorbringen. Und so folgt diesem Tadel, der in diesem letzten Abschnitt des 5. Kapitels hier im Hebräerbrief beschrieben ist, nun in unserem heutigen Predigttext eine Ermahnung, über diese Anfänge hinaus zum Ziel hinzustreben, im Glauben zu wachsen, im Glauben zu gedeihen und Frucht zu bringen. Wir wollen nun die ersten 8 Verse des 6. Kapitels miteinander lesen und heute betrachten. Und hier setzt er eben ein, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden, nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen müssten. Denn ein Land, das häufig den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe und am Ende zur Verbrennung führt. Ich möchte diesen Abschnitt überschreiben mit Glaubensfrucht aus gutem Grund. Glaubensfrucht aus gutem Grund und in zwei größeren Abschnitten euch das näher bringen. Der erste: Der gute Grund ist gelegt, guter Grund gelegt, die ersten drei Verse. Und dieser gute Grund wurde vor langer Zeit gelegt. Ja, wir hatten das in dem 12. Vers schon gelesen, ihr solltet längst Lehrer sein, ihr habt längst im Glauben begonnen, das ist schon lange her. Und zu Anfang wurde dieser gute Grund gelegt und ich will euch nur noch kurz noch einmal dran erinnern. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Drei kurze Blitzlichter, um euch erneut an das zu erinnern, was gelegt wurde. Ein erstes Blitzlicht, die gelegte Grundlage. Gelegte Grundlage. Der Lehrer erinnert so seine Schüler daran, dass ihre Glaubensgrundlage längst gelegt wurde. Deshalb, Vers 1, wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen, der am Anfang gelegt wurde. Und in Vers 3, dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Dann gehen wir da vielleicht nochmal drauf ein. Von Anfang an war ihr Glaube auf Christus gegründet worden. Da gibt's nichts zu diskutieren, das steht sicher und fest. Dieses Fundament sitzt fest und unerschütterlich. Und es gibt kein anderes Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Diese Grundlage ist gelegt. Das Fundament des rechten, gereiften Glaubens sitzt auf diesem, ist Jesus Christus. Es gibt kein anderes Fundament. Vielleicht gibt es noch einmal Gelegenheit, einen Blick drauf zu werfen, sagt er hier. Aber im Augenblick wollen wir uns dem zuwenden, was auf diesem Fundament gebaut wurde und gebaut wird. Es geht hier um die volle Reife, sagt er. Wir wollen uns das Haus eures Glaubens ansehen und nicht das Fundament, auf dem dieses Haus steht. Das wollen wir für den Augenblick einfach ausklammern, aber erinnert euch daran, es ist gelegt. Dieser Grund ist gelegt. Jesus Christus. Und ein zweites kurzes Blitzlicht zur Erinnerung. Es ist nicht nur der Grund gelegt am Anfang, sondern der hat auch was mit euch ganz persönlich zu tun. Ihr seid selbst zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ihr habt geistliche Geburt erfahren. Erinnert euch an eure geistliche Geburt. Jesus Christus ist unser Glaubensfundament. Und ihm, so erinnert jetzt der Lehrer seine Schüler dran, ihm habt ihr doch einst euch zugewandt. Ihr habt Buße getan und habt ihn im Glauben ergriffen. Im zweiten Teil vom ersten Vers sagt er, deshalb wollen wir nicht wieder einen Grund legen mit Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Erinnert euch daran, wie es bei euch aussah, bevor ihr euch bekehrt habt, bevor ihr Christen geworden seid. Ihr wart geistlich gesprochen tot. Und er spricht hier von der Buße von den toten Werken. Ihr wart tot. Im Epheserbrief heißt es mal im 2. Kapitel, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Und im Vers 5 dann in diesem Kapitel, auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, sind mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Durch Gottes Gnade habt ihr euch von eurem alten, toten Leben abgewandt und Christus im Glauben zugewandt. Gott hat euch ergriffen. Er hat euch neues Leben geschenkt. Ihr habt eine geistliche Geburt erfahren. Und diese beiden, Buße und Glaube, das könnt ihr mal beobachten, wenn ihr das Neue Testament lest, diese beiden sind miteinander verbunden wie Zwillinge, wie siamesische Zwillinge. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Es gehört zusammen. Ihr habt Buße getan. Ihr habt euch von eurem alten Leben abgewandt, von diesem toten Leben, das kein Leben ist, weil es tot ist, und seid zum Leben gekommen und habt Glauben an Christus gefunden. Buße und Glaube werden hier genannt und darin besteht das ganze Evangelium. Geistliche Geburt, neues Leben in Christus. Ihr habt Buße getan, ihr seid vom Tod ins Leben hinübergegangen. Ihr habt durch Gottes Gnade eine geistliche Geburt erfahren und euch im Glauben Christus zugewandt. Aber auch auf diese einmalige Bekehrung, mit der ihr angefangen habt, am Anfang eures Glaubens, als dieses Fundament Christus gelegt wurde und ihr euch ihm zugewandt habt, aus dem Tod heraus ins Leben, durch Buße und Glauben, da wollen wir auch gar nicht länger drauf eingehen. Aber erinnert euch an eure geistliche Geburt. Und schließlich noch ein drittes kurzes Blitzlicht aus der Anfangszeit des Glaubens. Grundlegende Glaubenslehre. Erinnert euch daran. Denkt daran, nachdem ihr zum Glauben an Christus gefunden habt, wurdet ihr in den Grundlagen des Glaubens unterwiesen. Ihr kennt die grundlegende Glaubenslehre. Deshalb wollen wir nicht wieder einen Grund legen mit, und dann heißt es in Vers 2, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Ihr kennt diese grundlegenden Glaubenslehren. Und die Empfänger des Hebräerbriefs waren gleich zu Beginn ihres Glaubenslebens in ganz wichtigen, zentralen Lehrfragen unterwiesen worden. Jetzt hätten wir uns hier gewünscht, dass der Schreiber die Belichtungszeit doch mal ein bisschen verlängert hätte, ja, und nicht nur so ein Blitzlicht, eine kleine Überschrift genannt hätte. Er nennt hier diese vier Dinge, die Lehre von den Waschungen und der Handauflegung und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und diese wenigen Schlagworte, die hier genannt werden, diese Lehrpunkte, haben manchen Bibelausleger schon viel Kopfzerbrechen bereitet und bereiten viel Diskussion, denn es ist nicht mehr gesagt als das, was hier steht, und sie werden sehr unterschiedlich gedeutet. Die Gläubigen damals wussten wahrscheinlich ganz genau, was sie gehört hatten. Sie wussten genau, was sie gelernt hatten. Die brauchten nur noch an diese Überschriften erinnert werden, aber wir wissen es nicht. Wir waren nicht dabei. Und gerade die ersten beiden dieser Lehrpunkte werden sehr heiß diskutiert und es gibt ganz unterschiedliche Auslegungen. Ging es bei diesen Waschungen, die hier genannt werden, vielleicht um diese rituellen jüdischen Waschungen in diesen Mikwen oder auch an anderen Stellen, wie sie dann später im Brief nochmal erwähnt werden, im 9. Kapitel in Vers 10 und Vers 19, vielleicht auch in Kapitel 10 in Vers 22. Oder ging es vielleicht um diese unterschiedlichen Arten von Taufe? Also es gab ja die Johannestaufe, Johannes der Täufer hat getauft und dann hinterher haben die Apostel getauft, die christliche Taufe. Ist das vielleicht, worum es hier geht? Oder geht es so um die Taufe mit Wasser und die Taufe mit dem Heiligen Geist? Wir wissen es einfach nicht. Ein Ausleger hat mal sehr, sehr treffend bemerkt, dass von diesen zahlreichen Erklärungen die meisten als völlig willkürlich anzusehen sind. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht mehr als hier dieses eine Schlagwort. Es geht hier um diese Waschungen oder Taufen, wie es manche übersetzen. Und genauso wenig wissen wir mit Sicherheit, was mit der Handauflegung gemeint ist, was hier genannt wird. Ging es vielleicht darum, dass bestimmte Amtsträger, also Pastoren, Diakone, ins Amt eingeführt wurden und so Gottes besonderen Segen durch seinen Heiligen Geist empfangen haben? Das finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 6. Das finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 13, als Paulus ausgesandt wird zu seiner Missionsreise, 2. Timotheus 1, Vers 6, dort ist von Handauflegung die Rede. Aber vielleicht geschah es auch grundsätzlich bei den frühen Christen nach der Taufe, dass man denen die Hand aufgelegt hat. Da gibt es auch Hinweise in Apostelgeschichte 8, Vers 17 oder Kapitel 19, Vers 6. Oder ging es vielleicht um die Handauflegung, wie wir sie aus dem Alten Testament kennen? Im dritten Buch Mose finden wir da mehrere Stellen, dass auf das Opfertier die Hand aufgelegt wurde. Auch da müssen wir sagen, wir wissen es letztendlich nicht genau, worüber hier unter diesem Punkt gelehrt wurde. Und wahrscheinlich ist es dann erstmal auch gar nicht so wichtig, dass wir jetzt hier im Detail wissen, was genau damit gemeint ist. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir einfach einen Schritt zurücktreten und uns nochmal in diese Situation des Lehrers versetzen, der seine Schüler erinnert an das, was sie kennen. Ihr wisst, ihr habt eine Grundlage, die gelegt wurde, Jesus Christus. Ihr habt eine geistliche Geburt empfangen und ihr seid in den grundlegenden Lehren des Glaubens unterwiesen worden. Und wenn wir so diesen Schritt zurücktreten und diese vier Lehrpunkte, die hier genannt werden, einfach so als Ganzes betrachten, dann scheint es mir hier sehr plausibel, dass hier der Lehrer einfach sagt, ihr wisst doch noch, dass ihr in diesen wichtigsten Glaubenslehren unterwiesen worden seid. Ihr kennt das ABC des Glaubens. Ihr kennt das 1x1. Langsam. A, B, C. Es gibt noch ein paar mehr Buchstaben als diese drei. Und beim 1x1 gibt es auch noch eine 3er und eine 7er Reihe und noch eine 5x8. Ja, es ist nur so exemplarisch, diese vier Punkte herausgegriffen. Und ich habe für mich persönlich den Eindruck, die ersten beiden weisen eher so auf den Anfang des Glaubens hin. Wenn es vielleicht tatsächlich um die Taufe geht, in irgendeiner gewissen Hinsicht, oder Waschungen am Anfang mit Aufnahme in die Gemeinde. Und dann die beiden letzten Punkte weisen sehr deutlich auf das Ende, die Totenauferstehung und das ewige Gericht. Und vielleicht sagt der Lehrer dann, nehmt doch nochmal, erinnert euch an euren Katechismusunterricht, wo ihr in den Grundlagen des Glaubens unterwiesen worden seid, erste Seite, Waschungen, Taufen, Handauflegung, letzte Seite, Totenauferstehung und ewiges Gericht. Und auch alle wichtigen Lehren dazwischen, ja, so wie das ABC. Ja, von Anfang bis Ende. Ihr kennt die grundlegenden Glaubenslehren. Die habt ihr von Anfang an gehört. Und das, was dazwischen steht, wird gar nicht erwähnt. Und es gibt ja noch einige andere sehr wichtige grundlegenden Lehren, die sicherlich diesen ersten Gläubigen auch mitgegeben wurden. Aber worum geht es unserem Schreiber hier? Was will er Ihnen sagen? Er will sagen, ihr kennt die grundlegende Glaubenslehre. Der gute Grund ist gelegt. Ihr habt eine gelegte Grundlage, Jesus Christus. Daran lässt sich nichts verändern. Ihr habt geistliche Geburt erfahren und ihr kennt die grundlegenden Glaubenslehren. Und diese Grundlage, dieses Fundament, das ist sehr wichtig. Aber da wollen wir uns gar nicht länger aufhalten, sagt er hier. Dieses Fundament ist gelegt. Und Calvin kommentiert hier sehr treffend, wie wir das in dem ganzen Abschnitt dann zu verstehen haben. Er sagt, bei einem Hausbau darf man niemals vom Fundament abweichen. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber wer über diese Grundlage nicht hinauskäme, bräuchte für den Spott nicht zu sorgen. Denn der Grund wird um des Gebäudes willen gelegt. Ohne den Oberbau bliebe er törichte und unnütze Arbeit. Was hilft das Fundament, wenn nichts drauf gebaut wird? Ja? Und die handeln verkehrt, welche bei den Anfängern sich aufhalten lassen. Sie haben kein rechtes Ziel vor sich und gleichen dem Baumeister, der all seine Mühe auf den Unterbau verwendete und dabei die Aufrichtung des Gebäudes vergäße. Unser Glaube soll fest gegründet werden, um dann in die Höhe zu steigen und in täglichem Wachstum sich zu vollenden. Darum geht es hier. Er sagt hier, erinnert euch an diese Grundlage. Ihr habt sie erfahren. Ihr habt Christus als Fundament. Ihr habt Wiedergeburt erfahren. Und ihr kennt die grundlegenden Glaubenslehren. Aber das ist das Fundament. Da wollen wir uns jetzt gar nicht länger drüber aufhalten. Es geht darum, was daraus erwächst, was darauf aufgebaut wird. Und das ist der zweite große Punkt, die Glaubensfrucht, die hier gesucht wird. Glaubensfrucht gesucht. Eines meiner Kinder hatte in diesem Jahr besondere Freude daran, Dinge anzupflanzen, ein paar Pflanzen zu züchten, ein paar kleine Dinge, so Erdbeeren und ein paar Erbsen, ein paar Kräuter. Und da ist es sehr wichtig, dass dieser Same in einen guten Boden eingesät wird, eingepflanzt wird, dass ausreichend Wasser da ist, darf auch nicht zu viel sein, aber dass es eben wachsen kann. Aber letztendlich war das Interesse weder an dem Blumentopf noch an der Blumenerde, sondern an dem, was daraus hervorkam. Und es war schon eine erste große Freude, als dann so das erste Mal so ein bisschen Grün rauskam. Ah, Papa, guck mal, was da passiert. Und dann noch viel größere Freude, als man dann auch so ein paar kleine Dinge auch ernten konnte. Das ist es, worum es eigentlich ging. Es ging nicht um den Blumentopf und nicht um die Blumenerde, sondern um das, was draus hervorwuchs. Und genau diesen Blick hat unser Lehrer hier. Er will die reife Frucht sehen. Und das nennt er schon im ersten Vers. Er sagt hier, deshalb wollen wir uns der vollen Reife zuwenden. Seht ihr das? Wir wollen uns der vollen Reife zuwenden. Er blickt nicht, er sagt, okay, wir brauchen diesen Blumentopf, wir brauchen die Erde, aber eigentlich wollen wir sehen, was daraus wächst und wie das Frucht trägt. Und dann kommt ein Problem. Nicht alle Pflanzen gedeihen wohl. Da hatten wir auch manche Fehlschläge. Es waren so kleine Pflanzdinger, wo dann verschiedene Ecken waren, wo man es einpflanzen konnte, und bei manchen kam einfach nichts. Oder manches ist ein bisschen aufgewachsen und verdörrt. Ihr kennt das Gleichnis vom vierfachen Acker, das unser Herr in den Evangelien lesen wir davon. Und auch diesen Gedanken finden wir hier. Hier ist er etwas verkürzt, eigentlich auf zwei unterschiedliche Äcker. Oder ähnlich, wie wir es vorhin im ersten Psalm besungen haben. Ja? Der eine steht am Wasser und reife Frucht wächst aus diesem Baum hervor und der andere verdorrt und wird für Spreu verweht. Und dieses Bild mit diesen zwei unterschiedlichen Gewächsen finden wir hier letztendlich auch wieder. Und dann gibt es solche, die grundlos scheitern, und solche, die gesegnete Glaubensfrucht hervorbringen. Wir wollen jetzt zuerst mal die ansehen, die grundlos gescheitert sind. Grundlos gescheitert. Und hier kommen wir an eine Stelle, bei der zahlreiche Gläubige viele Schwierigkeiten haben, teilweise sogar Not im Glauben erfahren haben. Eine Stelle, die auch in der Kirchengeschichte ganz unterschiedlich gebraucht und missbraucht wurde. Aber ich hoffe, wir wollen verstehen, was wir hier tatsächlich vor uns finden und was Gott uns heute hier lehren möchte. Hören wir uns noch einmal diese ernste Warnung an, die der Lehrer hier seinen Schülern zu sagen hat, ab Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, und jetzt lasse ich was aus, wenn es dann in Vers 8 Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Es gibt in Gottes Wort Beispiele für Menschen, die so grundlos gescheitert sind. Die so beim ersten Hinsehen, man denkt, oh ja, hier ist ein Mensch gläubig geworden. Hier ist ein Mensch Christ geworden oder hat sich Gott zugewandt. Aber dann scheitern, abfallen und nicht wieder Buße tun. Ein Beispiel aus dem Alten Testament ist der Prophet Bileam. Wir finden ihn im vierten Buch Mose in Kapitel 24 und auch dann in diesem Abschnitt weiter, der von den Midianitern, von dem Balak geholt wird, damit er das Volk verflucht und er muss es segnen und so weiter. Aber von ihm heißt es in 4. Mose 24, ich nehme nur diese zwei Verse heraus, Vers 2 und Vers 3, Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert nach seinen Stämmen und der Geist Gottes kam über ihn. Und er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Der Geist Gottes kam über ihn und er spricht prophetisch Gottes Wort. Und doch, wenn wir die Geschichte Bileams zu Ende lesen, wenn wir auch das neutestamentliche Zeugnis über ihn dazu nehmen, aus Judas und Offenbarung, wir sehen, es ist ein Mann des Verderbens. Es war ein gottloser Mann, der ins Verderben ging. von Gott gerichtet. Er war kein Mann Gottes. Und doch hat er den Geist Gottes hier erfahren. Oder vielleicht noch eindrücklicher und plastischer aus der neutestamentlichen Zeit, Apostelgeschichte 8, Simon der Zauberer, wie er dann genannt wird, weil es gibt eben noch andere Simons und er war Zauberer. Aber von ihm lesen wir in Apostelgeschichte 8, was er erlebt hat. Dort heißt es in Vers 13, auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Er glaubte, er wurde getauft, er war Teil derer, die sich Christus zugewandt haben unter dieser Predigt von Philippus. Er war Teil der Gemeinde in Samaria geworden, getauft. Und dann ab Vers 18 lesen wir, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir den Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in den Banden der Ungerechtigkeit bist. Wir erfahren nichts davon, dass er Buße tut. Im nächsten Vers sagt er noch nicht mal, ich bete, sondern betet ihr für mich. Und soweit wir über Simon Bescheid wissen, hat er nie Buße getan und keinen rettenden Glauben erfahren. Doch hieß es von ihm, er glaubte und wurde getauft. Und Jesus erwähnt auch diese Art des Glaubens im Gleichnis vom vierfachen Acker in Lukas Kapitel 8, Vers 13. Die aber auf Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, für eine Zeit glauben sie. Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Es ist erschreckend. Hier gibt es Menschen, die haben eine Art Glauben, der kein rettender Glaube ist. Und vielleicht werden sie sogar auf diesen Glauben hin getauft. Vielleicht werden sie sogar Teil der Gemeinde, wie das bei Simon der Fall war. Aber am Ende bringen sie keine Glaubensfrucht hervor und fallen ab. Sie haben keinen Grund. Sie sind grundlos. Sie sind gescheitert. Und wenn wir hier im Hebräerbrief gucken, dann heißt es von ihnen, dass es Menschen sind, die Gottes Wort hören, Menschen sind, die auf einmal erkennen, dass sie Sünder sind, dass sie Christus brauchen, um gerettet zu werden. Und sie erleben, heißt es hier in Vers 4, geistliche Erleuchtung. Und sie reagieren auf diese Erleuchtung. Sie schmecken die himmlische Gabe, Vers 4. Sie schmecken das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, Vers 5. Und wie einst bei Bileam sind sie sogar des Heiligen Geistes teilhaftig geworden, Vers 4. Aber sehen wir genau hin, was hier steht. Es heißt hier, sie schmecken, sie kosten, sie probieren. Zweimal, in Vers 4 und Vers 5. Und so wie ein Koch beim Kochen vielleicht mal so den Finger in die Soße taucht und probiert, haben sie so ein bisschen geschmeckt von dem, was ihnen hier angeboten wird. Ein bisschen geschmeckt von dieser himmlischen Gabe. Aber sie haben sie nicht völlig empfangen. Sie haben ein wenig gekostet, aber sie haben nicht verspeist. Sie waren vom Heiligen Geist berührt worden, aber sie haben ihn nicht empfangen. In dem Sinne, dass sie erfüllt waren von Gottes Geist. Und sie machen es dann ganz ähnlich. Und das Bild hilft uns vielleicht wirklich dann auch ein Stück weiter, das zu verstehen. Und vielleicht denkt unser Schreiber auch noch daran, wie die Israeliten in Kadesh Barnea, die ausgezogen waren aus Ägypten und so bis kurz vor das verheißene Land gekommen waren und sich dort gelagert haben. Wir hatten das schon mal miteinander betrachtet. Und dann wurden diese 12 Kundschafter ausgesandt ins Land und die sammeln in diesem verheißenen Land ein, was es da so gibt an Früchten. Und es ist ein Land, das überfließt von Milch und Honig. Und von ihnen heißt es, was sie zusammenbringen dort in 4. Mose Kapitel 13. Sie kamen bis in das Tal Eschol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange. So riesig war die. Und auch Granatäpfel und Feigen. Ja, die bringen Früchte mit aus dem verheißenen Land. Und die bringen sie zurück nach Kadesh ins Lager, wo Israel darauf wartet. Was haben uns die Kundschafter hier an Erkundung mitzubringen und sagen, guck mal, was es hier alles gibt in diesem Land. Riesenweintrauben, großartige Früchte. Vielleicht haben die auch mal probiert, so ein bisschen geschmeckt. Hat nicht jeder was von gekriegt. Aber dann rebellieren sie und lehnen sich auf gegen Gott und sind nicht bereit, sich ihm ganz anzuvertrauen und dieses Land einzunehmen, sondern sie rebellieren gegen Gott. Und Gott richtet sie. Und außer Josua und Kaleb kommt kein einziger dieser Menschen, die diese Frucht aus dem verheißenen Land gesehen haben, vielleicht ein bisschen geschmeckt und probiert haben, ins verheißene Land hinein. Sie müssen alle 40 Jahre durch die Wüste ziehen, wo sie letztendlich sterben. Sie hatten es gesehen und probiert, aber es war ihnen nicht zum Heil. Es genügt eben nicht, von Gottes Gaben nur ein bisschen zu kosten, ein bisschen angerührt zu sein. Ewiges Leben empfangen wir nur, wenn wir Jesus ganz und gar in uns aufnehmen, wenn wir Buße tun über unsere toten Werke und uns ihm ganz im Glauben anvertrauen und ihm im Glauben nachfolgen. Und wer nur ein wenig vom Evangelium berührt wurde und sich dann abwendet, um irgendwo anderweitig sein Heil zu suchen, für den gibt es keine Hoffnung. Wie auch? Es gibt nur einen Messias. Es gibt nur einen Retter. Es gibt nur eine tragfähige Grundlage, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wenn diese Leute von ihm angerührt waren und berührt waren und sich abwenden, wo sollen sie dann Heil finden? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist in keinem anderen das Heil und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12, 1. Timotheus 2, Vers 5. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es gibt in keinem anderen das Heil. Und wer es irgendwo anders sucht, auf irgendeiner anderen Grundlage, der ist zum Scheitern verurteilt. Er wird grundlos zugrunde gehen. Und für manche, wahrscheinlich war das die Situation hier, die sich aus dem Judentum heraus Christus zugewandt hatten, da bestand wohl so auch eine Gefahr, dass sie so schleichend wieder dorthin zurückkehrten. Und statt in Jesus Christus die Erfüllung aller Verheißungen zu sehen, den einen und einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen, fingen sie wieder an, sich Stück um Stück diesen alten Schatten zuzuwenden. Und wer nun so Jesus Christus als den einzigen Erlöser verwirft, für den gibt es keine Hoffnung. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die, und dann in Vers 6 wird der Satz zu Ende geführt, die abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Was bräuchte jemand, der Jesus ablehnt, der Jesus als Erlöser ablehnt, um erlöst zu werden? Er bräuchte einen anderen Gottmenschen, einen anderen Sohn Gottes, der für seine Sünden am Kreuz stirbt. Und das geht nicht. Jesus kann nicht noch einmal Mensch werden und noch einmal sterben. Es gibt nur einen Mittler, einen Erlöser, ein Fundament, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wer diesen ablehnt, für den gibt es kein Heil. Keine Möglichkeit. Oder sollte er Jesus erneut kommen, um diejenigen, die ihn abgelehnt haben, durch einen erneuten Tod am Kreuz zu erlösen? Das wäre so undenkbar, wie ihnen dem Spott preiszugeben. An diesen ersten Jesus wollten wir nicht glauben, komm doch nochmal. Nein. Es gibt keinen anderen Heilsweg. Und darum geht es hier. Und wer Jesus Christus als den einzigen Mittler und als den einzigen Erlöser und den einzigen Heiland ablehnt und verwirft, für den gibt es keine Hoffnung. Und wer dem irgendetwas hinzufügt und sagt, ach, da gibt's ja noch so eine Himmelskönigin, die könnten wir ja vielleicht auch noch mit einbinden oder was auch immer, auch für ihn gibt es keine Hoffnung. Es gibt nur dieses eine Fundament, diesen einen Mittler, diesen einen Erlöser. Und wer diesen Grund des Glaubens verleugnet und verlässt, verliert damit jeden Grund und Boden. Was immer er glaubt, was immer er meint, in seiner religiösen Hingabe tun zu müssen, entbehrt des Fundaments. Er steht da, er baut aufs Sand. Und sein selbstgemachter Glaube hat keinen Halt, keinen Grund und Boden und er ist grundlos gescheitert. Und dieses Scheitern zeigt sich. Es zeigt sich an der Frucht, die daraus hervorkommt. Vers 7. Ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, und in Vers 8 dann eben diese, die gescheitert sind, wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Seine Frucht ist die Frucht des durch die Sünde verfluchten Erdbodens, Dornen und Disteln. Ihr kennt das aus dem 3. Kapitel in 1. Mose. Und vor dieser Frucht, die keiner braucht, diese Frucht des Verderbens hat auch Jesus seine Jünger bereits gewarnt in der Bergpredigt im 7. Kapitel ab Vers 16. Und man könnte den Abschnitt noch etwas länger betrachten, weil es dort um diese falschen Propheten geht. Um solche Leute geht, die sich täuschen, die denken, sie sind gläubig und sie sind es nicht. Aber dort heißt es in Matthäus 7, Vers 16 bis 20, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wer einen anderen Grund sucht, um gerettet zu werden, der ist zum Scheitern verurteilt. Wer ein anderes Fundament legen möchte als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, der geht auf ewig verloren. Und wer nicht aus Jesus heraus wächst und gedeiht, der bringt keine Frucht. Oder das, was dort hervorkommt, ist etwas, was verderbenbringende Frucht ist. Tote Werke. Aber noch ist das Gericht nicht da. Beachtet auch dieses kleine Wort, wo es hier heißt, nahe, dem Fluch nahe, aber er ist noch nicht da. Es ist noch Zeit zur Buße und es gibt noch eine Hoffnung und es ist noch nicht zu spät. Es wird bald zu spät sein. Und vielleicht denkt der Schreiber hier auch an das nahe Feuergericht über Jerusalem, über die Juden in jener Zeit, die das dann erfahren hatten und schließlich am Ende der Zeit die ganze Menschheit treffen wird. Aber es ist noch Zeit. Gerade das jüdische Volk hatte doch in so reichem Maß Gottes Wort empfangen. Und diejenigen, die mit uns in diesem Bibelleseplan lesen, haben es vielleicht heute früh gelesen, im Römerbrief Kapitel 3, Vers 2. Ihnen sind zuerst die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was für ein besonderes Volk. Und im Bild gesprochen, das hier gebraucht wird, es hat doch auf kein Volk so viel geregnet wie auf das jüdische Volk. Sie hatten die Aussprüche Gottes, sie hatten Gottes spezielle Offenbarung. Kein anderes Volk dieser Welt hatte das in jener Zeit. Aber ihnen hatte sich Gott geoffenbart. Zu ihnen hat er gesprochen, ihnen hat er Gottes Wort anvertraut. Wenn sie jetzt Dornen und Disteln hervorbringen, dann sind sie damit dem Gericht verfallen. Was für Israel damals galt, Das gilt auch für die nächsten 2000 Jahre Kirchengeschichte. John Owen hat sehr treffend bemerkt, keine Felder auf dieser Welt sind voller von Disteln und Dornen als die jener Völker, Nationen und Kirchen, die sich christlich nennen und es doch nicht sind. Eine ernste Warnung. Wer diesen Segen Gottes empfängt, diesen permanenten Regen von Gottes Wort und dann nur Dornen und Disteln hervorbringt, der hat Gottes Fluch vor sich. Aber es ist nur die eine Seite. Es gibt solche, bei denen Glaubensfrucht gesucht wird und die grundlos gescheitert sind. Aber es gibt auch die andere Seite, die gesegnete Glaubensfrucht. Und dank der Gnade Gottes gibt es auch wahre Gläubige, die man dann ebenfalls an ihrer Frucht erkennen kann. Und sie sind Gesegnete des Herrn. Sie bringen die gesegnete Glaubensfrucht hervor. Hier in Vers 7. Ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Was ist das für ein Segen? Der Segen in der Frucht, die hier hervorgeht, wenn Menschen das Evangelium hören und zum wahren Glauben finden, wenn sie das Wort der Wahrheit des Evangeliums hören, wie es auch der ganzen Welt verkündigt wird und Frucht bringen und wachsen, heißt es im Kolosserbrief im 1. Kapitel. Eine Frucht, die aus der Verkündigung von Gottes Wort hervorgeht, ist, dass Menschen tatsächlich Buße tun, tatsächlich sich von ihren toten Werken abwenden und tatsächlich sich auf Christus allein verlassen und Heil finden bei ihm und dann Frucht hervorbringen und wachsen und gedeihen. Und die Frucht, die so in den Gläubigen erwächst, die aus Christus herauswachsen, ist eine geheiligte Frucht des Glaubens. Sie zeigt sich in einem veränderten und erneuerten Leben, wie wir es im Galaterbrief finden, wo das Leben dann auf einmal geprägt ist von Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und überall, wo so aufrichtige Früchte von Glauben und Gehorsam in den Herzen und im Leben der Gläubigen hervorwachsen, nimmt Gott das gnädig an und segnet sie. Wenn unser Glaube allein auf Christus gegründet ist und aus ihm selbst hervorkommt, dann wird er diese gesegnete Frucht hervorbringen. Und dieser Glaube braucht diesen regelmäßigen Segen des Regens, um dann auch zu wachsen. Und so brauchen das auch wir, dass wir regelmäßig Gottes Wort zu uns nehmen, in unserer persönlichen Andacht, in unserer Familien, Gottesdiensten und hier in der Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, wo wir unter Gottes Wort kommen, um von ihm diese Speise, diesen Regen zu empfangen, um dann im Glauben wachsen zu können und Frucht bringen zu können, um solche Bäume zu sein, die gepflanzt sind an Wasserbächen und seine Frucht hervorbringen. Wenn wir so Gottes Wort in uns aufnehmen und auf Christus gegründet wachsen, dann wird Gott das reichlich segnen. Und wenn Gott dann nach der Glaubensfrucht bei uns sucht, wird er dann auch die gesegnete Glaubensfrucht finden. Glaubensfrucht aus gutem Grund. Wie sieht es da bei mir aus? Ist bei mir diese Grundlage gelegt? Worauf gründet mein Glaube? Gründe ich ihn allein auf Christus? Ist er meine einzige Hoffnung? Ist er mein Ein und Alles? Wenn dieses Fundament nicht stimmt, ihr Lieben, dann ist unser ganzes Tun und Lassen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Diesen einzigartigen Grund brauchen wir. Und ohne diesen Grund kann ich glauben, was ich will. Ich werde nie die gesegnete Frucht des Glaubens hervorbringen. Solus Christus, Christus allein, er ist unsere Grundlage. Ist dieser Grund bei mir gelegt? Habe ich selbst die geistliche Geburt erfahren? Bin ich von neuem geboren? Habe ich mich von meinem alten, toten, sündigen Leben abgewandt, Buße darüber getan und mich im Glauben Christus zugewandt? Habe ich rettenden Glauben? Habe ich diesen Glauben an Jesus Christus, den er selbst in mir gewirkt hat? Oder glaube ich irgendwie aus eigener Kraft und Anstrengung heraus und versuche selbst irgendetwas zu produzieren, was aber nicht von Gott kommt? Wenn ich diesen wahren Glauben habe, der aus Christus hervorwächst, dann wird es ein Glaube sein, der Frucht trägt. Und an der Frucht wird man es erkennen können und auch gewiss und getrost sein dürfen, es ist rettender Glaube. Bin ich in der grundlegenden Glaubenslehre gefestigt? Weiß ich auch, woran ich glaube? Kenne ich die wichtigsten Glaubenslehren, das ABC des christlichen Glaubens? Wir haben einen Katechismus, der ist eine wichtige Hilfe dabei. Da wird wir diese wichtigen Grundlehren christlichen Glaubens immer wieder in uns aufnehmen und uns vergegenwärtigen und unsere Kinder damit belehren. Nutze ich das? Bin ich damit vertraut? Kümmere ich mich, wenn ich die Verantwortung habe, vielleicht als Familien- und Vater und Ehemann, darum, dass meine Kinder in diesem Glauben unterwiesen werden, auch systematisch in diesen Glaubenslehren? John Owen sagt auch hier einmal sehr markig, in gleichem Maß, wie unsere Erkenntnis wächst, wird auch unsere Heiligung und unser Gehorsam wachsen. Und dann, dass die Unwissenheit die Mutter des Glaubens ist, und ihr kennt diesen Spruch, auch Glauben heißt nicht Wissen. Wer glaubt, der weiß nichts. Das ist eine Behauptung, die aus der Hölle stammt, um die Seelen der Menschen zu binden, und sie hat schon viele Menschen ins Verderben gerissen. Ja, Gott möchte, dass wir wissen, woran wir glauben, dass wir die biblische Glaubenslehre kennen. Kenne ich sie? Bin ich darin gefestigt? Und lass uns danach streben, tief in Christus gewurzelt zu sein und in diesen Glaubenslehren gefestigt zu stehen und hervorzuwachsen. Aber vielleicht muss sich der eine oder andere auch fragen, habe ich diesen Grund gar nicht und bin eigentlich gescheitert? Auch diese Warnung, diese Verse sollten wir auf uns wirken lassen. Sie sollen keine wahren Gläubigen verunsichern, darum geht es hier nicht. Aber sie sollen auch niemandem das Heil zusprechen, der es nicht hat. Gründet mein Glaube allein auf Christus oder fehlt mir dieser Grund? Und noch ist Zeit zur Buße. Wenn du irgendeinen anderen Weg suchst, um errettet zu werden, dann sei gewiss, dieser Weg ist zum Scheitern verurteilt. Er bringt Gottes Gericht, seinen Fluch und seinen ewigen Zorn. Und dabei ist es völlig egal, worauf du vertraust. Es gibt nur einen Erlöser, einen Grund des Heils, Jesus Christus. Glaube an ihn allein. Lass alles andere, was dich in dieser Welt halten kann, hinter dir. Glaub an ihn, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nur in ihm und in keinem anderen wirst du Heil für deine Seele finden. Und ob du dieses Heil hast, wirst du herausfinden, wenn du siehst, wächst in meinem Leben Glaubensfrucht, gesegnete Glaubensfrucht. Glaubensfrucht aus gutem Grund, aus Jesus Christus, aus dem Glauben an ihn heraus, wächst diese von Gott gesegnete Glaubensfrucht in meinem Leben. Bin ich durstig nach dem Wort Gottes, nähre ich mich daraus, um noch mehr Frucht hervorzubringen. Erlebe ich diesen Segen Gottes in meinem Leben. Oh, liebe Geschwister, lasst uns mit diesem Verlangen danach streben, dass wir zu denen gehören dürfen, die aus gutem Grund von Gott gesegnete Glaubensfrucht hervorbringen. Allein aus Glauben, allein aus Christus, allein aus Gnade, allein aus der Kraft des Wortes Gottes, durch diese Kraft des Wortes Gottes getränkt und allein zur Ehre Gottes. Möge der Herr uns dazu Gnade geben. Amen.